So, Radioattack auf Radio Rüsselsheim begrüßt und zwar jetzt noch am Dienstag den Herrn Drabert, Professor Dr. Med. Dippel Sotzpet Gerhard Drabert. So steht's in Wikipedia und so steht's bei der Hochschule Rhein-Main, Fachbereich Sozialwesen. Hallo, Herr Drabert.
Ja, hallo, Herr Krug.
Ja, wir wollten anfangen, wir haben mal kurz vorher jetzt schon gesprochen, Sie einfach mal vorstellen, unseren Hörern. Einige Rüsselsheimer haben Sie ja wohl schon mitbekommen, da Sie eine Veranstaltung in Rüsselsheim hatten. Aber für den Rest wollen wir jetzt doch mal ein bisschen hören. Ja, wer sind Sie? Was haben Sie gemacht, bevor Sie das gemacht haben, weswegen wir uns jetzt hier unterhalten? Also Medizin und zwar insbesondere für Wohnungslose und das Ganze vielleicht auch noch weltweit. Darüber werden wir reden. Also, wo leben Sie? Was war so Ihr Lebensweg?
Oh, so lange haben wir, glaube ich, gar nicht Zeit. Ja. Ich lebe.
Picken Sie sich das Wichtigste raus.
Ja, ich lebe in Selsen. Das ist ja in Rheinhessen ein Weinort, so wirklich auf dem Land. Das ist auch ganz schön. Ich liebe es, einfach auch so die Weinberge, die Natur genießen zu dürfen. Ja, ich bin in Mainz groß geworden. Ich bin in einem dem damaligen städtischen Kinderheim von Mainz groß geworden, aber nicht als Kind in diesem Kinderheim, sondern mein Vater, er war erst Hausmeister, nämlich Werkzeugmacher gewesen. Dann war er aber, weil er sich für die Kinder so eingesetzt hat und so viel im Freizeitbereich mit ihnen gemacht hat, ist er Erzieher geworden und war dort auch der Leiter des Lehrlingsheimes. Und von daher hatte ich schon sehr früh als Kind Kontakt zu Kindern, denen es nicht so gut ging. Denn damals bedeutete es, in einem Kinderheim zu sein, in aller Regel, dass die Eltern verstorben waren. Und da habe ich schon das erste Mal unmittelbar erfahren, dass es ja Ungerechtigkeiten gibt, denn meine Spielkameraden, die Kinder aus dem Kinderheim, die wurden häufig doch in der Schule sehr schnell immer als die schwarzen Schafe bezeichnet. Wenn irgendwas passiert ist, waren sie häufig schuld und das fand ich sehr ungerecht. Konnte als Kind dann nicht so viel dagegen tun, habe dann zuerst Sozialarbeit studiert in Wiesbaden an der Hochschule. Das war, glaube ich, schon so ein bisschen, ich muss mich auch entschuldigen, ich bin noch erkältet und werde ab und zu mal husten müssen, glaube ich.
Das kann man danach herausschneiden, ja.
Ja, okay. Ja, mein Vater, so seine Ideale haben mich schon immer wieder fasziniert und ich glaube, das war ein Stück weg in seine Fußstapfen zu treten, Sozialarbeit zu studieren in Wiesbaden. Ich habe dann als Sozialarbeiter gearbeitet, unter anderem im Krankenhaus Sozialdienst in Rüsselsheim.
Okay.
Dort war ich am Krankenhaus im Sozialdienst. Habe mich damals so ein bisschen schon auch über Ärzte geärgert, weil ich doch auch die psychosozialen Aspekte von Krankheit immer in den Mittelpunkt stellen wollte und dann mir man häufig begegnete oder entgegnete, das können Sie gar nicht beurteilen hier in dem medizinischen Kontext. Sie sind ja nur Sozialarbeiter. Und dann habe ich gedacht, okay, dann studierst du jetzt mal Medizin. Das habe ich dann in Mainz getan. Und vieles kann man auch beurteilen, ohne Mediziner zu sein, dass da etwas falsch läuft im Gesundheitssystem. Ja, jedenfalls habe ich dann als Arzt gearbeitet in Flörsheim, dann später in Alzey.
Flörsheim ist ja jetzt zugemacht worden, das Krankenhaus. Ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben. Zwei, drei Jahren, glaube ich. Ja.
Da habe ich mein AIP gemacht. Mein Arzt im Praktikum war dort auf den drei Stationen, also auf einer inneren, auf einer chirurgischen und dann auf der gynäkologischen Station. Es war eine sehr wichtige und sehr interessante Zeit für mich als Arzt. Ja, dann war ich in Alzey im Krankenhaus, auf einer onkologischen Station. Und parallel dazu habe ich noch meine Doktorarbeit geschrieben und die hatte im Zentrum die Gesundheitssituation von wohnungslosen Menschen. Dann halt durch diese wissenschaftliche Arbeit erfahren, dass es den Menschen sehr schlecht geht, dass sie häufig nicht so einen einfachen Zugang zum Gesundheitssystem finden. Und dann habe ich mir gedacht, was hilft so eine wissenschaftliche Untersuchung für die Menschen, die jetzt zeigt, da ist Bedarf an einer anderen Form der Versorgung. Und da habe ich meine Erfahrungen, die ich kurz vorher in Indien gesammelt hatte, in einem Lepra-Krankenhaus, und zwar die Erfahrung, dass die Ärzte dort zu den Menschen hingehen, in die Community, dort, wo sozial benachteiligte Menschen leben, und dort eine medizinische Versorgung anbieten. Das habe ich übernommen und habe dann gesagt, dann muss eben der Arzt auch zu den Patienten hin. Dann muss er zu den wohnungslosen Menschen auf die Straße, in die Teestube, dort, wo sie leben, und dort seine medizinische Versorgung anbieten. Mhm. Das war nicht einfach, da musste ich viele Hürden nehmen, auch administrative Hürden, Standeshürden. Aber letztendlich hatte man mir dann im Jahr 1994 es erlaubt, wohnungslose Menschen aufsuchend medizinisch zu versorgen. Und dann war noch ein wichtiger Schritt, man kann schlecht als Arzt in die Fußgängerzone gehen und dann sagen, machen Sie sich mal frei, ich muss Sie mal abhören. Es braucht einen Schutzraum, und da ist die Idee entstanden, ein fahrbares Sprechzimmer, das ist unser Arztmobil, das anzuschaffen und in diesem geschützten Raum die Menschen dann halt zu untersuchen und zu behandeln.
Okay, dieser Aufenthalt in Indien, war die Motivation dazu auch zum Teil vielleicht Abenteuerlust oder doch mehr auch diese soziale Grundeinstellung, dass Sie gesagt haben, ich will dort mal gucken, kann man helfen? Und die zweite Frage wäre, war das in Indien für die Ärzte dort einfacher, diese aufsuchende Arbeit sozusagen zu tun? Und wie haben die davon gelebt? Und wie leben Sie davon? Kriegen Sie was von Krankenkassen erstattet? Wie läuft das ab?
Okay, also das erste, Indien war für mich schon immer faszinierend als junger Mensch, jetzt weniger als Abenteuerlust, sondern ich hatte mal einen Bericht gesehen über Lepra-Patienten. Ja, das ist ja der Aussatz so. Das waren immer die Menschen, die noch mehr am Rand einer Gesellschaft oder schon weit weg von der Gesellschaft untergebracht werden. Und ich habe schon als Junge, als Kind, bin ich schon durch unseren Stadtteil gezogen und hatte so eine Dose von dem Deutschen Aussätzigen Hilfswerk in Würzburg und habe für Lepra-Patienten Gelder gesammelt. Und ich wollte aber dann als Arzt das einfach mal vor Ort auch erleben, wie es ist mit den Menschen, wie sie versorgt werden. Und da war ich in Hyderabad, das ist die fünftgrößte Stadt von Indien, und habe dort halt in einem Krankenhaus für Lepra-Patienten mit hospitiert und gearbeitet. Ja, ich konnte und wir können, glaube ich, aus diesen Ländern einfach lernen, wie man mit Armut umgeht, weil es dort viel mehr Armut gibt. Und das war für die Ärztinnen und Ärzte dort ganz natürlich, dass man nicht wartet, bis der Patient kommt, sondern dass man dann auch dorthin geht, wo der Patient lebt. Das war nicht so ein Arbeitsbereich, wo viele indische Ärzte gerne hingegangen sind. Ja, das muss man auch sagen, denn da hat man nicht viel Geld verdient, sondern auch die indischen Ärzte sind dann meistens dorthin gegangen, wo es mehr Geld zu verdienen gab. Das haben wir ja auch in Deutschland. Und ich habe also dieses Konzept übernommen, von was ich lebe. Hauptsächlich, also mein Hauptberuf ist an der Hochschule in Wiesbaden, Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie zu lehren. Ich habe ja da eine Professur. Aber für die Arbeit mit den wohnungslosen Menschen, das mache ich jetzt seit 24 Jahren, kann ich auch einen Teil dessen, was ich leiste, ganz normal abrechnen. Ich war der erste Arzt in Deutschland, der eine Ermächtigung bekommen hat. Das ist eine Sondererlaubnis, wohnungslose Menschen zu behandeln. Also ich darf als Arzt im System nur wohnungslose Menschen behandeln.
Aha. Und wer bezahlt das dann? Also irgendeine Krankenkasse oder?
Nee, also es gibt auch wohnungslose Menschen haben das Recht auf eine Krankenversichertenkarte. Das ist manchmal sehr kompliziert, und wir haben ja in unserem Verein Armut und Gesundheit auch sehr viele Akteure, die da mitarbeiten, gerade unsere Sozialarbeiterinnen, die versuchen immer, auch da wieder zu schauen, gibt es Wege zurück ins Gesundheitssystem? Und wenn ein Patient zu mir kommt und hat noch eine Krankenkassenkarte, das sind ungefähr 50%, dann kann ich die Leistung wie jeder andere Arzt über die Kassenärztliche Vereinigung, letztendlich über die Krankenkasse abrechnen. Die anderen Patienten, die werden einfach dann so behandelt. Mhm.
Wie nehmen denn die Patienten, also die Wohnungslosen, wie nehmen die das an, dieses Angebot? Also gibt's auch welche, die sagen, ich will mit Ärzten und so überhaupt nichts zu tun haben?
Ja, jetzt muss man natürlich schon sagen, nach 24 Jahren, ich kenne viele Menschen jetzt schon seit Jahren, seit Jahrzehnten, ist natürlich hier schon ein Vertrauensverhältnis auch entstanden. Ich bin, denke ich, schon in der Szene so schon etwas bekannt. Und dann weiß man auch, zu dem Arzt kannst du gehen. Natürlich haben auch viele wohnungslose Menschen negative Erfahrungen gesammelt mit Versorgungseinrichtungen, also mit Krankenhäusern, auch mit Praxen, auch mit Ärzten und Ärztinnen, aber auch positive Erfahrungen gesammelt. Häufig ist ja das Problem, dass sie keine Krankenversichertenkarte haben oder dass sie Eigenleistungen erbringen müssen. Oder denken Sie daran, dass ab dem 18. Lebensjahr keine Brille, keine Sehhilfe mehr finanziert wird. Mhm. Dafür hat ein wohnungsloser Mensch kein Geld. Aber das haben auch viele Hartz-IV-Bezieher. Das finde ich ist ein Skandal, dass das nicht mehr von unserem System bezahlt wird.
Ja, okay. Vielleicht kommen wir nochmal zurück auf Ihre Auslandsaufenthalte und was Sie da gesehen, erlebt haben an Gesundheitsversorgung, Gesundheitssystemen. Ich erinnere mich, ich glaube, da ging es um Sie, dass eine Arbeitskollegin von mir, also jetzt eine ehemalige Arbeitskollegin, irgendwie in der Südsee war, auf irgendwelchen Südseeinseln. Und als sie zurückkam, berichtet hat, sie hätte da einen ganz eindrucksvollen Menschen aus Mainz getroffen, einen Mediziner. Könnten Sie das gewesen sein? Waren Sie da mal?
Ja, das ist ja spannend. Da müssen Sie mir sagen, welche Kollegin das war.
Das war die, Frau Bellinger. Aha. Vielleicht erinnern Sie sich, also.
Könnte, dunkel, sagt mir der Name etwas. Also ich war im Jahr 2006, war es, glaube ich.
Ja, so lang könnte es ja sein.
Auf den Cookinseln im Pazifik, auf Rarotonga. Dort habe ich mir, da habe ich mir die medizinische Versorgung vor Ort angeschaut. Es ging hauptsächlich darum zu sehen, wie dort psychisch kranke Menschen versorgt werden, weil das ist ja auch ein Schwerpunkt innerhalb meiner Lehre an der Hochschule. Und das Faszinierende im Südpazifik auf den Cookinseln war, dass dort man sagt, wenn jemand psychisch krank ist, wenn er eine Angststörung hat oder eine Schizophrenie oder eine Depression, dann muss es jeder wissen, denn jeder trägt Verantwortung für diesen Menschen.
Aha, das ist fast das Umgekehrte wie hier, wo man das doch eher verschweigt.
Ja, genau. Also das ist dort eine sehr schöne Erfahrung gehabt. Ich war auch in Indonesien, in Bali. Da ist es jetzt genau umgekehrt. Ja, auf dieser Insel, wo viele sagen, das ist ja ein Paradies, dort werden also auf Bali psychisch kranke Menschen weggesperrt, angekettet, an Holzflöcke angekettet. Das ist unvorstellbar. Das nennt man Pasung. Dieses Wegsperren. Und dort war ich jetzt schon dreimal. Dort ist eine tolle ältere Ärztin, Frau Dr. Suryani, die versucht eben, die Angehörigen zu überzeugen, die Menschen wieder aus dieser Isolation herauszulassen. Also ich war dabei, wie ein Mann nach 22 Jahren, in denen er in einem kleinen Zimmer eingesperrt war, da dieses Zimmer verlassen durfte. Der Grund ist, er hatte in einem Anfall einer paranoiden Psychose, hatte er versucht, seine damalige Frau und seinen Bruder umzubringen. Das ist natürlich auch etwas ganz Gravierendes, aber es gibt auf Bali einfach zu wenig Versorgungsstrukturen. Dann kostet das häufig Geld, das haben die Menschen nicht. Und der Hinduismus spielt da auch noch eine Rolle, dass man denkt, da ist jemand von einem Dämon besessen. Mhm. Aber diese Ärztin macht wirklich ganz tolle Arbeit und versucht, ja, diese Ärztin macht ganz tolle Arbeit und versucht eben, die Menschen aus dieser Isolation zu befreien.
Die Schilderung erinnert mich jetzt so ein bisschen an das, was ich weiß von Mitteleuropa, also nicht Hinduismus, sondern eigentlich Christentum, ne, so im 18., 19. Ja. Jahrhundert, wie man die psychisch Kranken auch weggesperrt hat, eingesperrt hat. Und das ging ja zum Teil eben bis ins 20. Jahrhundert rein. Wenn ich dran denke, wer war das? Basaglia in Italien, die dann dafür gesorgt haben, dass das eben geöffnet wurde. Ja,
also, ich denke auch, das ist bei uns auch noch ein Thema, das sehr viel mit Stigmatisierung und Diskriminierung verbunden ist. Denken wir an den Fall Mollat, wo jemand auch 7 Jahre in die Psychiatrie eingesperrt wird, weil er seiner Frau in einem Unternehmen unterstellt hatte, da die würden sehr korrupt und würden Gelder veruntreuen. Und hat man gesagt, das sind alles Wahnvorstellungen. Dann hat sich herausgestellt, er hat vollkommen recht gehabt, das war so. Und da waren auch Psychiater mit beteiligt, die diesen Mann immer wieder als psychisch krank begutachtet haben. Und das war überhaupt nicht der Fall. Also auch bei uns gibt es so etwas, ja.
Kommen wir vielleicht nochmal von der psychischen Stigmatisierung zur sozialen Stigmatisierung. Also Sie haben gesagt, Sie haben diesen Verein Armut und Gesundheit, Sie haben dieses fahrbare Sprechzimmer und dann gibt es aber auch noch, also Ambulanz ohne Grenzen, ist das das fahrbare Sprechzimmer im Wesentlichen oder wie hängt das zusammen?
Nee, also es war einfach so, dass immer mehr Menschen zu mir gekommen sind in dieses Arztmobil. Eben nicht nur in Anführungszeichen wohnungslose Menschen, sondern es kam die alleinerziehende Mutter, die von Hartz IV leben muss und kein Geld hatte für die Rezeptgebühren. Es kam der EU-Bürger, der, wenn er keinen Job hat, kein Recht hat auf eine Gesundheitsversorgung. Es kam der Privatversicherte, der durch eine Insolvenz sein Unternehmen verloren hatte und nicht mehr krankenversichert war. Also es kamen immer mehr Menschen und dann haben wir gesagt, wir brauchen eine zentrale Anlaufstelle und diese Ambulanz oder ich sage auch gerne Poliklinik ohne Grenzen, das ist jetzt auf der Zitadelle in Mainz ein Ort, wo wir über 30 Ärztinnen und Ärzte haben, die ehrenamtlich mitarbeiten. Wir haben Zahnärzte, wir haben einen Psychiater, wir haben einen Chirurg, wir haben einen Hautarzt, wir haben Internisten, wir haben sehr viele Frauenärztinnen, wir haben im Team Hebammen, Krankenschwestern, Sozialarbeiterinnen. Also das ist ein multiprofessionelles Team. Jeder wird bei uns behandelt, was möglich ist. Wir vermitteln dann eventuell auch in Krankenhäuser und das ist uns ja ganz wichtig, wir wollen keine Armutsmedizin etablieren. Deshalb ist der Stellenwert unserer Sozialarbeiterinnen ganz wichtig, die immer wieder schauen, welche Wege gibt es zurück in ein normales Versicherungsverhältnis. Da machen wir allerdings die Erfahrung, dass sowohl die Jobzentren als auch die Sozialämter als auch die Krankenkassen nicht immer rechtskonform beraten. Und wenn wir dann auf die rechtliche Verpflichtung dieser Institution hinweisen, ist es häufig möglich, dass ein Mensch dann auch wieder eine Krankenversicherung bekommt. Mhm. Also ein ganz weites Spektrum von Menschen, die immer mehr durch unser Sozial- und Gesundheitssystem, durch unser Netzwerk hindurchgleiten, hindurchfallen, und die dann eben noch diese Unterstützung und Hilfe benötigen.
Könnte man vermuten, dass die deshalb nicht rechtskonform beraten, weil sie haushaltskonform beraten und entsprechend vielleicht sogar Anweisungen haben. Also man kennt das von den Jobcentern, wie da Leute sozusagen weggedrängt werden und aus der Statistik gedrängt werden und so weiter, ne?
Ja, das ist jetzt ein sehr heikles Thema, aber ein ganz wichtiges Thema. Und ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass ich den Eindruck habe, dass häufig System dahinter ist. Dass, zum Teil ist es auch wirklich Unwissen, das muss man leider auch sagen, dass viele Sachbearbeiter da nicht gut informiert und kompetent sind. Aber ich denke, so dieses, das kennen wir ja auch aus anderen Bereichen, erstmal alles ablehnen. Und dann sind schon 30%, die keinen Widerspruch einlegen oder noch mehr. Also ich habe auch häufig das Gefühl, dass das so eine Strategie ist und dass das nicht wirklich eine Dienstleistung ist für den Menschen. Ja, also das ist absolut nicht in Ordnung, wie dort häufig mit den betroffenen Menschen umgegangen wird.
Und die Ärzte, Sozialarbeiterinnen und so weiter, die Sie genannt haben, angeführt haben da, die machen das neben ihrem, sage ich mal, eigentlichen Beruf noch zusätzlich? Oder sind auch welche sozusagen hauptberuflich dann bei dieser Ambulanz ohne Grenzen?
Genau, also wir haben eine Mischung. Die meisten Ärztinnen und Ärzte, die haben noch ihre Praxis oder sind pensioniert oder arbeiten. Wir haben auch Ärzte, die arbeiten in Rüsselsheim im Krankenhaus, die sich bei uns engagieren. Die Sozialarbeiterinnen sind fest angestellt. Wir haben auch eine Krankenschwester, die angestellt ist, eine Ärztin mit einer Teilzeitstelle. Also wir haben eine Mischung aus Ehrenamt und festangestellten Mitarbeitern. Denn Professionalität und diese Form der kompetenten Begleitung, das muss auch finanziert werden. Ja, ich kann nicht alles ehrenamtlich. Ja. Wir wollen auch nicht die Tafeln der medizinischen Versorgung sein. Ja. Deshalb ist es uns ja auch wichtig, neben dieser konkreten Hilfe immer auch die politischen Strukturen, die Ursachen für diese Ausgrenzung und Benachteiligung von Menschen zu thematisieren. Denn nachhaltig können wir nur etwas ändern, wenn unser Sozial- und Gesundheitssystem wieder humaner wird, beziehungsweise wenn die Menschen wieder die Rechte bekommen, die ihnen zustehen. Denn wir haben schon den Eindruck, dass vieles nicht mehr menschenrechtskonform ist, was auch in diesem reichen Deutschland geschieht.
Das ein Tag, hören wir das jetzt nach dem Tag der Menschenrechte, der ja gestern war, ja. Dann doch die Frage, wie versuchen Sie Einfluss zu nehmen auf die Politik oder auf gesellschaftliche Strukturen? Weil Sie ja gerade sagten, Sie wollen da nicht nur behandeln, sondern Sie wollen auch gesellschaftlich und politisch wirken, damit vielleicht weniger von dieser zusätzlichen Behandlungs, von den Angeboten, die Sie so machen, notwendig wird. Das ist ja das Gleiche wie bei den Tafeln, ne? Wo zumindest ein Teil der Leute, die die Tafeln betreiben, schon wissen, dass es eigentlich darauf ankäme, sie unnötig zu machen.
Ja, klar, weil natürlich auch wir mit unserem Angebot, wir sind ja, wenn Sie so wollen, mit ein stabilisierender Faktor für diese Ungerechtigkeit. Aber ich sage immer, ich kann jetzt nicht warten, bis die Strukturen in unserem Land sich verändert haben, dann sind 80% meiner Patienten tot. Ja. Ich muss jetzt konkret etwas tun, aber ich muss immer diese strukturelle Benachteiligung berücksichtigen. Also wo sind wir aktiv? Wir haben ein bundesweites Bündnis, dort sind wir ein Teil. Wir haben zum Beispiel verschiedene Papiere entwickelt, die wir an die UN geschrieben haben. Die UN hat auch von diesem Bündnis die Vorschläge übernommen und hat dann jetzt eine Anfrage an die Bundesregierung zur Gesundheitsversorgung, in dem Fall von EU-Bürgern, gestellt. Mhm. Wir leiten die Arbeitsgruppe Armut und Gesundheit der Nationalen Armutskonferenz in Deutschland. Das ist ja ein Zusammenschluss von betroffenen Initiativen, von den Wohlfahrtsverbänden. Also da sind wir aktiv. Ich bin einer der beiden Sprecher der Landesarmutskonferenz in Rheinland-Pfalz. Wir sind beteiligt jetzt hier auch in Rheinland-Pfalz an einer Arbeitsgruppe, wo es um Armutsbekämpfung geht. Ich war jetzt gerade heute bei dem Sozialdezernenten der Stadt Mainz. Da versuchen wir einen Frauenwohncontainer zu realisieren. Es werden hier immer Container in der Minderzeit aufgestellt für Männer und wir fordern einen separaten Wohncontainer für Frauen, weil im vergangenen Jahr hatten wir die Situation, dass eine Frau aus einem Krankenhaus in Wiesbaden kurz vor Weihnachten entlassen wurde. Sie hat in einem Zelt gelebt. Wir wollten sie unterbringen, weil wir gesagt haben, sie können nicht im Freien sein, es ist so kalt. Und dann war nur ein Platz in einem Wohncontainer mit Männern für sie frei. Sie wollte aber nicht in einen Wohncontainer mit Männern, sonst hatten wir keine Möglichkeit, sie unterzubringen. Eine Woche später ist sie dann verstorben. Und aus all diesen Erfahrungen sagen wir, es muss etwas Zusätzliches her, ein zusätzliches Wohnangebot, Übernachtungsangebot für wohnungslose Frauen. Also wir sind kommunal, länderbezogen, bundbezogen und EU-bezogen sind wir.
Bis zur UN jetzt, ne? Bis zur UN, ja. Ja, also weltweit. Ja,
ja, also wir sind ja auch aktiv als Verein, zum Beispiel in Rumänien, oder wir haben ein Projekt, ein Gesundheitsversorgungsprojekt für Straßenkinder in Kisumu. Das ist die drittgrößte Stadt von Kenia am Viktoriasee. Und wir unterstützen Krankenhäuser in Nordsyrien, in Kobane. Da unterstützen wir auch ein Waisenhaus. Was viele eben nicht wissen, dass in dieser Region, die vom IS, von den Kurden vom IS befreit wurde, eine basisdemokratische Gesellschaftsordnung aufgebaut wurde, in Syrien, in Nordsyrien, von diesen kurdischen Aktivisten. Mhm. Und da versuchen wir auch, dort diese sehr positive Entwicklung zu unterstützen, indem wir haben da schon einen Inkubator hingebracht, also einen Brutkasten, Medikamente, medizinisches Equipment. Und also da versuchen wir weltweit auch etwas gegen Armut und einer mangelhaften medizinischen Versorgung zu tun.
Mhm. Sie kennen dann bestimmt auch den Michael Wilk, oder? Der Ähnliches ja macht. Also wir hatten ihn hier in Rüsselsheim schon eben zu dieser Frage Kobane, Rojava. Gibt es da irgendeinen Kontakt, Zusammenarbeit, oder läuft das einfach parallel, was ja auch okay wäre?
Ja, das läuft parallel.
Aha. Dann vielleicht bei ATTAC ist ja zum Beispiel Medico International dabei und aktiv. Die tun ja Ähnliches, nur halt auch weltweit, und tun das eigentlich nicht selbst, weil sie keine Mediziner sind, sondern unterstützen vor Ort jeweils die Leute. Kennen Sie diese Arbeit und wie schätzen Sie die ein?
Ja, auch da gab es im Vorfeld Gespräche. Und wir haben auch Ärzte von Medico International, mit denen wir auch kooperieren. Klar, da tauschen wir uns auch aus. Das ist ja ganz wichtig, dass man dann auch da so vernetzt arbeitet. Und die Arbeit ist eine ganz tolle Arbeit, eine ganz wichtige Arbeit von Medico International. Mhm. Ja, auf alle Fälle. Ja.
Okay. Dann kommen wir doch nochmal auf Rüsselsheim. Sie hatten vor, ich weiß nicht, war es vor 2 Wochen, glaube ich, eine Veranstaltung hier in Rüsselsheim, wo ich leider nicht hin konnte. Was für eine Art von Veranstaltung war das? Vielleicht schildern Sie das den Hörerinnen und Hörern nochmal. Und gab es da für Sie irgendwelche Informationen, wo Sie dann sagen, ihr Rüsselsheimer, vielleicht solltet ihr mal versuchen, was Ähnliches auf die Beine zu stellen, wie wir jetzt in Mainz und Umgebung?
Ja, also das war eine Einladung durch die Volkshochschule Rüsselsheim, und da ging es halt um das Thema Armut macht krank, Krankheit macht arm. Es waren leider nicht so viele Zuhörer da. Das war ein bisschen schade, aber kann man nichts dran ändern. Das ist ja auch ein Thema, was nicht unbedingt so beliebt ist, sich mit Armut und mit Krankheit auseinanderzusetzen. Aber das ist halt einfach ein Fakt, ja, wenn dann das Robert-Koch-Institut hat das ja schon, seit Jahren belegt. Wenn man das reichste Viertel mit dem ärmsten Viertel in Deutschland vergleicht, sterben arme Frauen 8 Jahre früher und arme Männer 11 Jahre früher. Also arm zu sein hier in diesem reichen Land bedeutet eben auch früher sterben zu müssen. Ja, also wir haben die wenigen, die da waren sehr interessiert und sehr engagiert, und wir haben uns da auch sehr intensiv auseinandergesetzt und diskutiert. Wir haben viele Patienten hier in Mainz, auch aus Rüsselsheim, die zu uns kommen, wohnungslose Patienten in unserer Ambulanz. Ja, also überall, egal wo, finde ich, ist es wichtig, dass man diese Menschen eben nicht ausgrenzt. Wenn man ihnen begegnet auf der Straße, wenn sie irgendwo Sitzungen machen, das heißt ja betteln, dass man, ich werde immer gefragt, soll man da Geld geben? Ja, man kann auch Geld geben, Aber noch wichtiger in meinen Augen ist, dass man das Wichtigste gibt, was man hat, und das ist Zeit. Dass man einfach mal stehen bleibt und sich unterhält. Denn das ist so wichtig, finde ich, und das ist auch in unserer Arbeit etwas ganz Elementares, Menschen mit Respekt und mit Würde zu begegnen, ihnen ein Stück weg Würde quasi auch wieder zurückzugeben. Und das Spannende ist, dass man in dieser sehr intensiven dann auch Begegnung, dass man häufig auch selbst wieder Würde erfährt. Also das ist mir auch hier mit dem Thema Armut oder auch international. Also ich war ja auch mit der Sea-Watch im Mittelmeer unterwegs. Ich finde es übrigens skandalös, wie die zivile Seenotrettung so kriminalisiert wird. Es gibt überhaupt keinen einzigen Beweis, dass es da irgendwelche Kooperationen geben würde. Und es sind noch nie so viele Menschen im Mittelmeer ertrunken wie in diesem Jahr. Und das macht mich halt auch immer sehr betroffen und auch ein Stück wütend. Und in der Begegnung, gerade mit den Bootsflüchtlingen, muss ich sagen, ich habe so damals gedacht, ich fahre ins Mittelmeer und wir geben dann den Menschen ein Stück weg wieder Anerkennung und Würde zurück. Und ich muss Ihnen sagen, dass ich in dieser Begegnung, das ist ja auch etwas sehr dramatisch und traumatisches, dass mir die Menschen Würde zurückgegeben haben. Es geht dabei nicht um Dankbarkeit, sondern es geht dabei um eine sehr authentische Form der Begegnung. Und das war sehr berührend, muss ich immer wieder daran denken, ja.
Ja, es ist auch berührend, das zu hören. Aber doch nochmal, war denn irgendjemand so aus dem politischen Raum für Sie erkennbar bei dieser Veranstaltung in Rüsselsheim?
Nein, das ist so und so selten, dass Politiker sich mit diesem Thema intensiver auseinandersetzen.
Naja, ich sag mal, wir haben hier sozusagen gerade einen Sozialdezernenten wiedergewählt, von dem wir und ich auch als Stadtverordneter hoffe, dass er mit uns an dem Thema dranbleibt, weil auch die Zahl der Obdachlosen in Rüsselsheim ist ja dramatisch gestiegen. Ja. Ja. Und ja, Sie sagen, genau, manche kommen dann nach Mainz. Aber Sie sagen andererseits, es gibt auch am Rüsselsheimer Krankenhaus Ärzte, die sich da engagieren. Vielleicht könnte man doch was in die Wege leiten, weil wir haben ein Konzept verabschiedet, das sagt, man muss da präventiv tätig werden. Natürlich, was Wohnungen betrifft, muss man präventiv tätig werden. Sozialarbeit muss man präventiv tätig werden. Ja. Aber dann müsste man doch auch mal an die Medizin denken, an die Gesundheitsversorgung der obdachlosen Menschen.
Ja, natürlich, weil es ist natürlich wichtig, dass man die Menschen mit ihrer Physis und auch mit ihrer Psyche stabilisiert, damit sie ihr Leben auch wieder intensiver selbstverantwortlich in die Hand nehmen können. Und Sie haben vollkommen recht, wir haben in vielen Städten, in vielen Kommunen den Fehler begangen, den sozialen Wohnungsbau total zu vernachlässigen. Mhm. Es fehlt an 1,5 Millionen Kleinwohnungen in Deutschland. Bevor man eine Wohnung verliert, präventiv einfach zu verhindern, dass Wohnraum verloren geht. Also da gibt es viel zu tun, auch auf kommunaler Ebene. Und ja, und ich finde manchmal auch etwas schade, dass der Gesundheitsaspekt, dass der auch zu wenig gesehen wird, wie wichtig es eben auch da ist, noch mehr die Menschen da auch zu versorgen, und zwar niedrigschwellig, weil häufig ist es auch so, dass so auch die eigene Erkenntnis, mir geht es nicht so gut, von Betroffenen, dass das so ein bisschen verdrängt wird, weil man sagt, ach, ich kriege das schon irgendwie hin. Und da braucht es im Prinzip noch mehr auch Präventionskonzepte mit wohnungslosen Menschen, die noch zu wenig umgesetzt werden. Also ganz zu schweigen, wie gesagt, dass es auch hapert an Versorgungsstrukturen, wenn jemand erkrankt ist. Also ich bin zu allem gern bereit, wenn wir da irgendwie gemeinsam eine Veranstaltung machen, komme ich gern nach Rüsselsheim.
Ja, ich denke mal jetzt ganz spontan einfach, es wäre gut, wenn man Sie mal in den Ausschuss, in den entsprechenden Stadtverordnetenversammlungsausschuss einladen würde und Sie dort die Sache mal vorstellen und man darüber redet und vielleicht auch Handlungen dann hier ableiten kann. Also ich denke, da werd ich jetzt einfach mal dranbleiben. Ja, ich fand das Gespräch jetzt sehr eindrucksvoll und denke, das macht auf jeden Fall ganz viel Sinn, den Menschen auch hier solche Angebote zu machen. Ja,
ich kann auch, wenn Interesse, wenn es engagierte Ärzte gibt, kann man auch unser Arztmobil mit Sicherheit an einem Tag der Woche ausleihen. Und in Rüsselsheim fährt ein Kollege, eine Kollegin vielleicht zu bestimmten Punkten und versorgt die Menschen. Also da ist vieles möglich.
Ja, also wir sind jetzt auch gerade am Diskutieren, ob man Straßensozialarbeit zum Beispiel wieder einführt, die von der Mehrheit irgendwann mal abgeschafft wurde, um ein paar 10.000 Euro im Jahr zu sparen. Und das könnte man ja verknüpfen. Ja? Also,
absolut,
weil diese Straßensozialarbeiter halt wissen, wo müssen dann die Ärzte hinfahren, ja.
Also genau, unsere Sozialarbeiter fahren auch mit, einmal die Woche mit dem Arztmobil mit und gehen auch auf die Straße. Mhm. Also das finde ich gut, eine Vernetzung von Streetwork, von Straßensozialarbeit mit Medical Streetwork. Ja.
Okay,